Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute geschüttelt, nicht gerührt. Die lange Nacht des Ian Fleming. Eine Sendung von Katharina Palm.
This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Ian Flemings Geheimdienstagent James Bond fasziniert Menschen unterschiedlichster Herkunft und Ideologie seit über 50 Jahren. So hatte Elvis Presley eine Privatkopie von 007 Jagd Dr. No in seinem Kino in Graceland. Und das sowjetische Staatsoberhaupt Leonid Brezhnev schaute sich die Filme im Kreml an. Als die Taschenbücher auf den Markt kamen, waren unter den ersten 18, die in England mehr als 1 Million Mal verkauft wurden, 10 Titel von Ian Fleming. Dabei ist Bond eigentlich ein Antiheld. Er tötet kaltblütig, er raucht viel, trinkt Hochprozentiges und er hat einen hohen Verschleiß an Frauen. Der literarische Bond unterscheidet sich aber von seinem filmischen Abbild. Der Bond-Spezialist Siegfried Tesche merkt dazu an:
Also die Unterschiede zwischen der filmischen James-Bond-Figur und der literarischen James-Bond-Figur sind immens groß. Als die Filmemacher, also ich sage jetzt mal Broccoli, Salzmann, die mit Dr. No diese Filmserie 1962 begonnen haben, lassen wir den allerersten Fernsehfilm mal raus, sozusagen sich James Bond angenommen haben, haben sie nur relativ zu Anfang, in den ersten 2, 3, vielleicht noch im 4. Film, sich an der Romanfigur orientiert. Und dann mit der Zeit haben sie diese Romanfigur verändert, verwässert, will ich mal sagen. Das, was Fleming eigentlich im Sinn hatte, war ein relativ kaltes, tötendes Instrument der britischen Regierung. Deswegen ist das auch kein Zufall mit seiner Lizenz zum Töten.
Eine doppelte Null zu bekommen ist nicht schwer, wenn man bereit ist, den Gegner abzuschießen, sagte er. Das ist alles. Besonders stolz braucht man darauf wirklich nicht sein. Die doppelte Null bekam ich wegen eines toten Japaners, der in New York als Codefachmann arbeitete. Und wegen eines norwegischen Doppelagenten in Stockholm. Vielleicht waren es ausgesprochen anständige Menschen? Es ist schon ein großes Durcheinander, aber wenn man diesen Beruf hat, tut man, was einem befohlen wird. Wie schmeckt Ihnen eigentlich der Kaviar mit dem gehackten Eis?
So erklärt James Bond seinen Doppel-Null-Status im Roman Casino Royale. Doch auch dem eiskalten Helden kommen Zweifel. Gegen Ende des Romans, nachdem er die Folter des Bösewichts Le Chiffre überlebt hat, spielt Bond mit dem Gedanken, den Agentenjob an den Nagel zu hängen.
Wissen Sie, wenn man jung ist, scheint der Unterschied zwischen Gut und Böse völlig klar zu sein. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es. In der Schule ist es so einfach, sich seine Helden und Bösewichter auszusuchen. Und wenn man dann größer wird, möchte man ein Held sein und die Bösewichter umbringen. Als aber Le Chiffre den Bösewicht Bond umbringen will und der Bösewicht Bond genau weiß, dass er gar kein Bösewicht ist, kam die andere Seite der Medaille zum Vorschein. Helden und Bösewichter gerieten auf einmal durcheinander. Natürlich kommt zu dem allen noch Patriotismus, fügt er hinzu, als Mattis widersprechen wollte, und dadurch bekommt das alles einen einigermaßen gerechten Anstrich. Aber gerade das ist heutzutage nicht mehr ganz passend. Heute kämpfen wir gegen den Kommunismus. Gut. Hätte ich vor 50 Jahren gelebt, wäre jener Konservatismus, den England heute bevorzugt, wahrscheinlich auch als eine Art Kommunismus bezeichnet worden und vielleicht hätte man uns befohlen, ihn zu bekämpfen. Die Geschichte entwickelt sich heutzutage ziemlich schnell weiter und die Rollen der Helden und der Bösewichte werden laufend vertauscht.
Casino Royale gilt als Flemings authentischstes Buch, in dem er eine Menge seiner eigenen Ansichten preisgab. Er schrieb es in der Zeit des Kalten Krieges 1952, als aus den ehemaligen Verbündeten des Zweiten Weltkriegs Russland und England Gegner geworden waren.
In den Romanen ist es tatsächlich so, dass James Bond zwei Erzfeinde hat. Der eine ist eine Ein-Mann-Organisation mit Namen Ernst Stavro Blofeld. Dieser Ernst Stavro Blofeld steht aber auch einer Organisation vor. Es ist nicht nur er als Kopf der Organisation, sondern er hat eben auch eine Gruppe von Leuten um sich herum. Allerdings ist sozusagen er der personifizierte Feind von James Bond. Und es gibt diese Organisation SMERSH Das steht für Schmerzspionnam und das ist eine reale Begebenheit, also eine real tatsächlich existiert diese Organisation. Diese Organisation hat es in den 50er Jahren gegeben. Das war eine Killereinheit des russischen Geheimdienstes KGB. Und dessen Ziel war es, britische Agenten und nicht nur britische, aber auch, sagen wir mal, ausländische Agenten zu ermorden. Und Fleming hat das als Anlass genommen, sozusagen James Bond gegen die Organisation antreten zu lassen, zumal auch bekannt wurde, dass Smersh es war, der seine Geliebte im allerersten Roman umgebracht hat. Respektive, dass sie als Doppelagentin gearbeitet hat, sowohl für Smersh als eben auch für andere Geheimdienste, westliche Geheimdienste. Und so erklärt sich auch sozusagen Bonds Rachefeldzug.
Um den Unterschied zwischen Gut und Böse festzustellen, haben wir zwei Bilder aufgestellt, die diese beiden Extreme verkörpern, die das tiefste Schwarz und das reinste Weiß darstellen. Und diese Bilder nennen wir Gott und Teufel. Nur haben wir dabei ein bisschen gemogelt. Gott ist ein klares Bild, bei dem man jede Einzelheit deutlich erkennen kann. Aber wie ist es mit dem Teufel? Wie sieht der aus? Triumphierend blickte Bond Mathis an. Mathis lachte ironisch. Wie eine Frau? Das ist alles sehr schön, sagte Bond, aber ich habe über diese Dinge nachgedacht und überlege immer, auf welcher Seite ich eigentlich sein sollte. Mir tut der Teufel und seine Jünger, wie zum Beispiel Le Chiffre, ausgesprochen leid. Der Teufel hat es nicht leicht, und ich bin immer geneigt, mich auf die Seite des Unterlegenen zu schlagen. Wir geben dem armen Kerl einfach keine Chance. Über die Güte, über gute Taten und so weiter haben wir ein dickes Buch, aber über die Bosheit und über böse Taten haben wir keins. Der Teufel hatte keine Propheten, die seine 10 Gebote predigten, und niemanden, der seine Biografie schrieb. Die Einzelheiten sind irrtümlicherweise verloren gegangen. Bis auf einige Märchen, die uns Eltern und Lehrer erzählen, wissen wir von ihm nichts. Er hat kein Buch, in dem das Wesen des Bösen in allen Formen geschildert wird, mit Gleichnissen über böse Menschen, mit Sprichwörtern von bösen Menschen und mit Volksliedern über böse Menschen. Wir haben lediglich das lebendige Beispiel jener Menschen, die weniger gut waren. Oder unsere Intuition.
Dies ist das einzige Mal, dass Fleming seinem Helden diesen Abstieg in die Tiefen der menschlichen Seele erlaubt. Flemings Bond kämpft im Kalten Krieg gegen das kommunistische Rotland. Der filmische Bond muss sich dem Lauf der Weltpolitik anpassen.
Was die Filme angeht, hat man das ein kleines bisschen verändert. Auf der einen Seite gab es sozusagen zwar immer noch sozusagen den eisernen Vorhang Anfang der 60er Jahre, aber es fing ja schon ein kleines bisschen an zu bröckeln und hier und da ging ein bisschen, wenn auch nicht so extrem wie 1989, die Mauer auf. Und so hat man das Ganze umbenannt und hat aus Smersh eine andere Organisation gemacht. Für den deutschen Filmverleih hat man daraus Spectre gemacht. Spectre deswegen, oder in Deutschland hieß es dann Phantom sogar, in der Originalversion heißt es Spectre. Und Spectre ist so eine Verbrecherorganisation, der mehrere Leute angehören. Und Spectre steht für eine, ja, wie soll man sagen, für verschiedene Varianten des Bösen. Dazu zählen also Erpressung, dazu zählt Terrorismus, dazu zählt Rache und solche Sachen. Die Idee dabei war eigentlich, und das war eigentlich sehr, sehr clever von Fleming gemacht und auch erfunden, ist, dass man sagte, okay, wir finden eine Organisation, die sozusagen alle Bösen miteinander vereint. Dann braucht man nicht, hat man nicht das Problem, dass man sagt, man muss dem Bösen einem Land zuordnen. Also es kann ja sein, dass die Grenzen fallen und dass wir plötzlich mit Väterchen Russland sozusagen die besten Freunde sind. Okay, und dann macht das keinen Sinn, für James Bond gegen Russland zu kämpfen. Also muss man versuchen, eine Organisation zu finden, die sowohl russisch als auch chinesisch, afghanisch, deutsch, koreanisch, libysch sein kann oder so. Und deswegen ist man auf diese Idee gekommen und deswegen wollte man sozusagen möglichst neutrale, in Anführungszeichen, Gegner finden.
With love, I've seen.
Filmen wurde im Vergleich zu den Büchern so manches verändert. Inzwischen finden oftmals nur noch die Titel der Romane oder Kurzgeschichten Verwendung. In Flemings Kurzgeschichte Quantum of Solace zum Beispiel unterhalten sich Bond und der Gouverneur auf einer Party in Nassau über die schwierige Beziehung eines befreundeten Paares. Das hat mit der Filmhandlung nichts mehr zu tun. Verändert wurde in den Filmen auch, dass Bond so viele technische Spezialtricks aus der Werkstatt von Q bekommt. Bei Ian Fleming ist die Abteilung Q lediglich für die Bewaffnung der Geheimagenten zuständig. In Casino Royale muss er sich sogar um Bonds Hotelbuchung kümmern. Q ist die Abkürzung für Quartermaster, also Reviermeister. Er ist derjenige, der für den Nachschub an der Front zuständig ist. Im Roman 007 Jagd Dr. No stellt Fleming diesen Mann vor.
M beugte sich über die Sprechanlage. Ist der Ausrüstungschef da? Schicken Sie ihn herein. Die Tür ging auf und ein schlanker Mann mit hellbraunen Haaren kam herein, ging zum Schreibtisch und blieb neben Bond stehen. Er sagte, »Guten Morgen, Sir.« Seine Stimme klang uninteressiert. »Guten Morgen, ich möchte Ihnen einige Fragen stellen.« M's Stimme war freundlich. »Zunächst, was halten Sie von der Beretta Kaliber 25?« »Damenpistole, Sir.« »Wirklich? Und wieso?« »Keine Durchschlagskraft, Sir.« Außerdem mag ich Schalldämpfer nicht. Die sind schwer und bleiben in den Kleidern hängen, wenn man schnell ziehen muss. Ich würde keinem diese Kombination empfehlen, Sir, vor allem wenn es sich um ernste Aufgaben handelt. Bond stand auf und sah den anderen Mann feindselig an. Major Boothroyd ging gelassen um Bond herum. Er sagte, entschuldigen Sie, und befühlte Bonds Armmuskeln. Kann ich Ihre Waffe sehen? Bonds Hand schlüpfte in die Jacke. Er gab ihm die abgenutzte Beretta mit dem abgesägten Lauf. Boothroyd besah sich die Pistole und wog sie in der Hand. Er legte sie auf den Tisch. »Und Ihr Halfter?« Bond zog die Jacke aus und gab ihm das Halfter. Dann schlüpfte er wieder in die Jacke. Der Major besah es sich und warf es dann mit einer verächtlichen Geste neben die Pistole. »Ich glaube, dass wir etwas Besseres haben, Sir.« Es war genau die Tonlage, die Bonds teurer Schneider gehabt hatte. Bond setzte sich. Er sah M. teilnahmslos an. »Was schlagen Sie vor, Major?«
Am 23. Mai 1956 bekam Fleming einen Brief von einem Jeffrey Boothroyd, der sich über die unzulängliche Bewaffnung von James Bond beklagte. Da Fleming konstruktiver Kritik immer sehr offen gegenüberstand, nahm er diese Anregung auf und baute Boothroyd als Q mit in die folgenden Romane ein. In der Volkshochschule Krefeld hörte ich den Vortrag eines Wissenschaftlers, der ein sehr großer James-Bond-Fan ist. Ich fragte ihn, welche Rolle er gerne mal in einem Bond-Film verkörpern würde.
Wenn ich mir eine Rolle aussuchen könnte, dann würde ich natürlich die Rolle des Q nehmen. Ich bin Physiker, das ist mein Beruf. Das ist für mich ein Traumberuf. Ich kann sozusagen mein Hobby zum Beruf machen. Und das könnte man ja als Q auch. Da kann man wirklich sich ständig neue Tricks ausdenken. Man muss die Physik in ihrer reinen Kultur anwenden als Wissenschaft. Sonst würden all diese ganzen technischen Tricks ja nicht funktionieren, wenn man da nicht die Physik verstanden hätte. Und was noch dazu kommt, was man sozusagen als Wissenschaftler an der Universität nicht hat, ein Geheimdienst hat natürlich beliebige Geldmengen zur Verfügung und kann wirklich alles realisieren, was man immer schon mal realisieren möchte. Davon träumt natürlich jeder Wissenschaftler.
Metin Tolan ist Professor für experimentelle Physik an der Universität Dortmund. Er hat sich wissenschaftlich mit James-Bond-Filmen beschäftigt.
die ursprüngliche Idee, überhaupt James Bond mit Physik in Zusammenhang zu bringen, die ist bei mir 1995 entstanden, als ich im Film GoldenEye saß und die Anfangssequenz des Films GoldenEye gesehen habe. Da ist es so, dass James Bond einem Flugzeug hinterher springt, was vor ihm von einer Klippe gefallen ist. Und er holt dieses Flugzeug in der Luft ein und kann dann in das Flugzeug einsteigen und seinen Verfolgern entfliehen. Und ich meine, das ganze Kino hat natürlich gelacht, weil diese Szene sieht schon sehr hanebüchen aus. Aber man kann sich schon überlegen, naja, im Prinzip könnte es eigentlich funktionieren. Ich meine, man hat gesehen, das hat da keiner selber gemacht, aber rein prinzipiell könnte es funktionieren. Das kann man sich als Physiker sofort überlegen. Ich habe noch im Kino darüber nachgedacht, wie könnte das eigentlich funktionieren. Ich habe dann gesehen, dass man das nicht im Kopf ausrechnen kann. Das ist relativ schwierig. Habe das dann zu Hause gemacht nach dem Film. Habe gesehen, okay, das ist so schwierig, das dauert noch ein bisschen länger. Also es hat noch das Wochenende gedauert, bis ich es wirklich dann raus hatte. Und hatte rausbekommen, okay, es kann funktionieren unter ganz bestimmten Bedingungen. Die sind dann möglicherweise unrealistisch, aber rein prinzipiell kann es funktionieren. Und dachte mir dann, Mensch, es hat ja eigentlich Spaß gemacht, das auszurechnen. Also jetzt nicht nur, dass es am Ende funktionieren kann, sondern eigentlich hat es Spaß gemacht, sich das auch zu überlegen und das dann auszurechnen.
Als er dann 6 Jahre später an die Universität nach Dortmund berufen wurde, war klar, dass er diesen Stunt als ein gutes Beispiel für den waagerechten Wurf mit Reibung in seine Vorlesungen einbauen würde. Das ist damals sehr gut angekommen und so hat er andere Beispiele aus den Filmen gesucht. Er fand so viele Beispiele, dass eine ganze James Bond und die Physik-Vorlesung daraus wurde. In der etwas vereinfachten Version und für jedermann verständlich kann man diesen Vortrag auch in Betrieben oder eben Volkshochschulen hören. Der literarische Bond verlässt sich eher auf seine Improvisationsfähigkeit und seine körperliche Fitness als auf sogenannte Gadgets, also technische Spielereien. Aber einen Koffer ganz besonderer Art hat ihm Ian Fleming in dem Roman Liebesgrüße aus Moskau doch mitgegeben.
Die Abteilung Q hatte diesen eleganten kleinen Koffer präpariert. Ohne Rücksicht auf die gepflegte Handarbeit der Firma Swain & Adeney hatte man 50 Schuss 25er Munition in 2 flachen Reihen angebracht. Unter dem Futter an den Seiten steckten 2 flache Wurfmesser von der Firma Wilkinson und die Enden ihrer Griffe waren durch die Nähte an den Ecken geschickt verborgen. Trotz Bonds Bemühungen, sie durch spöttisches Gelächter von ihrem Vorhaben abzubringen, hatten die Spezialisten der Abteilung Q es sich nicht nehmen lassen, in den Koffergriff ein winziges, verstecktes Fach einzubauen, in dem sich eine Blausäurepille befand, die auf einen Druck des Fingers in seine Hand fallen würde. Bond hatte die Pille unmittelbar nach Empfang des Koffers in der Toilette heruntergespült. Wichtiger war die dicke Tube Palmolive-Rasierseife in der unschuldig aussehenden Toilettentasche. Der obere Teil der Tube ließ sich abschrauben. Im Inneren war, säuberlich in Watte verpackt, der Schalldämpfer der Beretta verstaut. Für den Fall, dass Bond hartes Geld brauchen sollte, hatte man im Deckel des Köfferchens 50 goldene Sovereigns untergebracht. Das raffinierte Köfferchen amüsierte Bond, doch er musste zugeben, dass er so auf bequeme Art und Weise sein Handwerkszeug bei sich tragen konnte, selbst wenn man berücksichtigte, dass der Koffer 7 Pfund schwer war.
Damals durfte James Bond so etwas sogar noch mit ins Flugzeug nehmen. Viele dieser erfundenen Gadgets funktionierten nicht, einige aber doch. Die gegnerischen Geheimdienste des Ostblocks verpassten keinen Bond-Film und sahen ganz genau hin. So berichtete der russische KGB-Offizier Oleg Gordievsky.
Die KGB-Offiziere waren sich zwar darüber im Klaren, dass die Filme reine Fiktion waren, aber alles Fiktive basiert auf Realem. Da die Technologie im Westen und speziell in Großbritannien ihrer Meinung nach schon sehr weit entwickelt war, entstammt die Auffassung, dass man möglicherweise einige dieser Dinge tatsächlich produzieren kann. Dieser Impuls stimulierte die technische Abteilung des KGB in Moskau, mehr und mehr intelligente Produkte zu konstruieren. Dazu gehörten Gifte, Pistolen und schießende Kugelschreiber.
Dem Staatssicherheitsdienst der DDR dienten die Filme laut dem Leiter der Hauptabteilung Aufklärung Markus Wolf als Lehrmaterial für die Mitarbeiter, wenn es um einen ersten Eindruck von fernen Ländern geht. Aber auch Privatpersonen lassen sich von den Filmen inspirieren. Im australischen Canberra wollte ein 16-Jähriger es James Bond gleichtun. Im Film Leben und Sterben lassen tötet Bond eine Schlange, indem er eine Rasierschaumdose mit einer Zigarette entfacht, sodass sie zum Flammenwerfer wird. Der 16-Jährige benutzte eine Insektensprayflasche, um eine Spinne im Kleiderschrank zu erledigen. Die Spinne war danach abgefackelt, allerdings auch der Schrank und das gesamte Haus. Der Schaden belief sich auf 80.000 Euro. Der Physiker Metin Tolan ist jedoch von einer ganz anderen Spielerei angetan.
In dem Zauberköfferchen, was ich vielleicht James Bond mitgeben würde, wäre schon die Magnetuhr drin aus Leben und Sterben lassen, weil diese Uhr, die ist sicher so fantastisch, dass sie einem bei ganz vielen Sachen helfen könnte. Das ist die Uhr, mit der James Bond ja so es schafft, den Löffel von M anzuziehen, indem er sie einfach einschaltet. Und jeder denkt natürlich, das ist ein Elektromagnet, das kennen wir alles. Aber wenn man sich die Uhr genau anguckt, dann ist die Uhr wirklich absolut fantastisch. Das muss ein riesiger Elektromagnet sein. Und wenn man es schafft, wirklich einen so kleinen Elektromagnet mit einem so starken Magnetfeld zu bauen, das hilft einem aus ganz vielen Situationen raus.
In Wirklichkeit funktioniert das so leider nicht. Der Magnet, der so etwas kann, müsste riesig sein. When you were young and your heart was an open room, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live makes you give in. Wolfgang Thüraufh ist Vorsitzender des deutschen James-Bond-Fanclubs. Seine berufliche Tätigkeit als Beamter bei der Stadt Frankfurt lässt ihm noch genug Spielraum, um rund 3 Stunden am Tag dem Club zu widmen. Er recherchiert für die eigene Clubzeitung, repräsentiert den Club nach außen und hält Kontakt zu anderen internationalen James-Bond-Clubs. Den Darsteller des Q, einer der wenigen Konstanten in den Bond-Filmen, traf er mehrere Male.
Also die Begegnung mit Desmond Llewellyn, das war immer sehr faszinierend, weil das war ein ganz herzenslieber Mensch, der selber sagte, dass er mit Technik nichts am Hut hatte und er im Prinzip ja auch immer nur 1 oder 2 Drehtage bei den Filmen hatte und sich immer sehr gewundert hat, dass er so populär war, weil er sagt, ich habe doch nur eine ganz, ganz kleine Rolle in den Filmen, aber sie haben halt einen gewissen Kultstatus in der Serie gehabt und die Treffen mit ihm waren natürlich ganz toll. Also gerade in Hildesheim hatten wir einen ganzen Tag, wo wir mit ihm unterwegs waren und uns ganz ausgiebig mit ihm unterhalten konnten. Und er uns viele Anekdoten erzählt hat. Und ganz berühmt war auch sein Koffer aus dem Film Liebesgrüße aus Moskau, den er immer dabei hatte. Der ganz berühmte Koffer mit den Messern und den Goldstücken und so weiter. Und der auch, wenn man ihn falsch öffnet, dann ein Betäubungsgas ausströmte. Und das war natürlich immer ein ganz besonderes begehrtes Stück, das man sich mal anzusehen und so.
Es gibt neben Q aber noch eine andere Figur bei Fleming, die sehr reale Züge aufweist. Siegfried Tesche erzählt von ihm.
Eines der Vorbilder für M ist ganz sicherlich Ian Flemings Chef gewesen, Sir Admiral John Godfrey. Der M hat sozusagen eine gewisse Hintergrundgeschichte in den Romanen. Also er heißt tatsächlich Sir Miles Meservey und dieser Sir Miles Meservey ist auch zur See gefahren. Er hat zum Beispiel ein Haus, was er mit einigen Reliquien aus Seeabenteuern gefüllt hat. Da gibt es dann so eine Schiffsglocke, dann gibt es verschiedene Bilder an der Wand von Seglern und so weiter und verschiedene sonstigen Utensilien. Und genau solche Sachen findet man sowohl bei Flemings Bond eben als auch bei Admiral Godfrey in dessen Büro. Da gibt es also durchaus Parallelen.
Als James Bond an diesem Nachmittag gegen 2.30 Uhr durch die gepolsterten Doppeltüren gegangen war und gegenüber der abgewandten Gestalt an dem großen Schreibtisch Platz genommen hatte, witterte er bereits Unheil. Es fand keine Begrüßung statt. M. hatte ihn an Churchill erinnert, als er so dasaß, unter der Last düsterer Gedanken gleichsam in seinen steifen Hemdkragen versinkend, einen bitteren Zug um die Mundwinkel. Er drehte seinen Stuhl herum, um Bond voll anzusehen, musterte ihn abschätzend, als wolle er prüfen, ob Bonds Schlips gerade saß und sein Haar richtig gebürstet war, und begann dann zu sprechen.
So erlebt Bond seinen Vorgesetzten M. in Ian Flemings Kurzgeschichte »Der Hauch des Todes«. M. ist der direkte Vorgesetzte von James Bond und so ziemlich der einzige Mann, vor dem er wirklichen Respekt hat. Was zu Flemings Zeiten undenkbar ist, geschieht 1992. Eine Frau kommt an die Spitze des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Stella Remington. Sie war die erste an der Spitze des MI5, deren Namen bereits bei Amtsantritt bekannt wurde. Um Racheakten der IRA zu entgehen, zog die alleinerziehende Mutter nach der Bekanntgabe ihrer wahren Identität an einen geheimen Ort. Die Filmproduzenten reagierten ziemlich schnell. Seit 1995 wird M von der Schauspielerin Judi Dench verkörpert. Im Film Casino Royale stellt sie klar, was sie von James Bond hält.
Wie kann man nur so dreist sein?
Entschuldigung, das nächste Mal schieße ich die Kamera ab.
Oder sich selbst. Sie haben eine Botschaft gestürmt. Sie haben die einzige absolut unverletzliche Regel internationaler Beziehungen verletzt. Und wozu? Um einen kleinen Fisch umzubringen. Wir wollten ihn verhören und nicht töten. Großer Gott. Von Ihnen wird ein gewisses Urteilsvermögen erwartet.
Ganz genau. Und ich fand, ein Bombenleger weniger auf der Welt wäre was Gutes.
Richtig, ein Bombenleger. Wir wollen herausfinden, wie sich ein ganzes Netz von Terrorgruppen finanziert und Sie liefern uns einen Bombenleger. Nicht gerade das komplette Mosaik, oder? Er ist nicht mal ein Überzeugungstäter gewesen. Er war ein Auftragskiller. Und dank Ihres übereifrigen Abzugsfingers wissen wir nicht, wer ihn angeheuert hat und wieso. Und wie konnten Sie überhaupt meinen Wohnort herausfinden?
Genauso wie Ihren Namen. Ich dachte, M wäre willkürlich ausgesucht. Jetzt weiß ich, es steht für...
Eine weitere Silbe und ich lasse Sie umbringen. Ich wusste, dass ich Sie zu früh befördert habe.
Doppel-Null-Agenten sollen ja wohl eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung haben. Ihr Fehler ist vermutlich kurzlebig.
Bond? Das mag für eine Waffe auf Beinen zu schwer zu verstehen sein. Aber Arroganz und Selbsterkenntnis gehen nicht oft Hand in Hand.
Sie wollen offenbar, dass ich halb Mönch, halb Killer bin.
Jeder Schläger kann töten. Ich will, dass Sie Ihr Ego aus der Gesamtgleichung streichen und die Situation leidenschaftslos beurteilen. Ich muss wissen, dass ich Ihnen vertrauen kann und dass Sie wissen, wem Sie vertrauen können. Und da ich das nicht weiß, will ich Sie nicht in meiner Nähe haben. Sie sollten sich irgendwo verkriechen und mal über Ihre Zukunft nachdenken. Denn dieses Pack ist darauf aus, Sie zu schlachten. Und ich bin gerade geneigt, Sie denen zum Fraß vorzuwerfen.
Besonders nachsichtig ist die neue M mit ihrem Doppel-Null-Agenten nicht. Hält sie ihn doch für ein Relikt des Kalten Krieges und einen frauenfeindlichen Dinosaurier. Vom ersten Auftritt von Judi Dench in GoldenEye erfuhr Stella Remington von ihren Töchtern, die ihr bescheinigten, dass sie sehr große Ähnlichkeit mit ihr hat. Als sie Judi Dench dann selbst im Kino als M sah, stellte sie fest, dass die Schauspielerin sie offensichtlich sehr genau studiert hatte, denn sie kopierte sogar ihre Gesten. Beide Damen verbindet außerdem, dass sie von der Queen in den Adelsstand erhoben wurden. Wie oder wer ist aber nun James Bond? Was für eine Art Mensch ist er? Was ist an ihm, dass er seit über 50 Jahren durch die Welt braust und nichts von seinem Charme, seiner Unberechenbarkeit und seinem Sexappeal eingebüßt hat? Was ist dran an diesem Mann? Der Bond-Club-Chef Manfred Türauf hat folgende Erklärung.
James Bond ist zunächst mal eine Ikone der 60er Jahre gewesen. Er hat, glaube ich, diesen Zeitgeist ganz besonders wiedergespiegelt. So dieses Swinging London, und Bond war natürlich der Held der Engländer in den 60er Jahren ganz speziell. Aber er war ein typischer Held dieser Zeit. Aber er hat es geschafft, sich bis heute zu retten sozusagen, weil er immer sich auch angepasst hat. Auch er war ständig eigentlich immer auf der Höhe der Zeit. Das Faszinierendste an James Bond ist eigentlich das Konglomerat an tollen Drehorten, toller Technik, ganz tollen Darstellerinnen und Darstellern, die doch sehr faszinierend waren. Und für mich persönlich sind es eigentlich immer die interessanten Drehorte gewesen, Plätze, wo man vielleicht selbst nicht hinkommt, die man aber ganz toll in Bond wiedergespiegelt bekommt. Tolle Geschichten, natürlich klassisch gut gegen böse. Bond gewinnt immer, man weiß ja von vornherein, dass er überleben wird. Das ist das Positive. Und man weiß auch, dass er immer das Mädchen bekommt und am Ende eigentlich immer alles gut geht.
Ian Fleming war wohl selbst überrascht, was im Laufe der Zeit aus seinem Helden geworden war.
Merkwürdig an ihm ist, dass ich ihn zuerst überhaupt nicht für einen Charakter hielt. Er sollte keine Eigenarten haben, außer derjenigen, ein wirkungsvolles Instrument zu sein. Aber im Laufe der Zeit wurde er zu einer Persönlichkeit, deren Eigenschaften von der Öffentlichkeit reichlich übertrieben wurden. Das Paradoxe ist, dass ich ihn absichtlich als ziemlich anonyme Gestalt angelegt habe, und gerade dadurch hatten viele Leute die Möglichkeit, sich mit ihm zu identifizieren. Die Leute stülpten einfach ihr eigenes Erscheinungsbild über James Bond und erschufen sich in ihm das, was sie bewundern. In meinen Büchern habe ich ihn eigentlich überhaupt nicht beschrieben. Es existieren alle möglichen Vorstellungen.
In Casino Royale beschreibt Ian Fleming genauer, was Bond sieht, wenn er in den Spiegel schaut.
Seine grau-blauen Augen sahen ihn ruhig, wenn auch mit leiser fragender Ironie an. Und die kleine Locke seines schwarzen Haares, die nie anlag, rutschte wieder langsam in die Stirn und bildete über der rechten Augenbraue ein dickes Komma. Mit der kaum sichtbaren, waagerechten Narbe auf der rechten Wange machte er beinahe den Eindruck eines Piraten.
Die Frage, wer denn nun der beste Bond-Darsteller war oder ist, wird von den jeweiligen Vorlieben des Gefragten abhängen. Manch einer meint, es kann nur einen geben. Als Roger Moore seinem Sohn mitteilen wollte, dass er den nächsten Bond spielen würde, erkannte er, welch schweres Erbe er antrat.
Ich nahm meinen 6-jährigen Sohn Geoffrey mit zum Mittagessen in ein Restaurant. Wir setzten uns und sahen uns um. Plötzlich fragte er mich, ob ich jeden im Haus verhauen könnte. Da ich nur ältere Menschen sah, bejahte ich. Er fragte weiter, ob ich es mir auch zutrauen würde, James Bond zu verhauen, wenn er jetzt reinkommen würde. Ich dachte, ich gebe jetzt mein Geheimnis preis und sagte ihm, dass ich im nächsten Bond die Hauptrolle spielen werde. Er dachte kurz darüber nach und entgegnete, nicht du, ich meine den richtigen James Bond, Sean Connery.
Roger Moore nahm die Rolle an, 17 Pfund ab und ging 3-mal zum Friseur, bis der Maskenbildner zufrieden war. Neben dem morgendlichen Schwimmen stand noch Bodybuilding auf dem Stundenplan. Aber eine ganz spezielle Sache war besonders wichtig für die Produzenten. Roger Moore erinnert sich.
Eines der ersten Dinge, die ich lernen musste, ist dieser berühmte bondianische Gang. Du musst dich wie eine Katze bewegen und dich mit dem Fußballen abstützen, um die Erde unter dir zu spüren. Und wenn du dich bewegst, dann muss es so aussehen, als wenn du damit, wenn nötig, durch eine Mauer kommst.
Das Budget für den ersten Bond-Film James Bond jagt Dr. No gerade mal knapp unter $1 Million lag, wovon das meiste Geld die Ausstattung verschlang, war klar, dass man sich keinen großen Star leisten konnte. Harry Saltzman, einer der Produzenten des Films, erinnert sich.
Wir kannten einige Dutzend Kandidaten, als er an die Reihe kam. Wir unterhielten uns und merkten sofort, dass er die erforderliche Männlichkeit hatte, die die Rolle verlangte. Wenn er irgendetwas besonders betonen wollte, klopfte er mit der Faust instinktiv auf sein Knie und auf den Tisch. Man spürte sofort, in dem Burschen steckt etwas. Als er unser Büro verließ, sahen wir durch das Bürofenster seine Gangart. Das ist es, sagten wir. Der Vertrag wurde unterschrieben.
Damals bekamen sie Sean Connery noch für einen Schnäppchenpreis von 6.000 Pfund. Später ging die Gage des Schauspielers in den siebenstelligen Bereich. Siegfried Tesche hat eine Biografie über Sean Connery geschrieben und ihn mehrfach persönlich getroffen.
Nachdem Sean Connery die Rolle bekommen hat, hat man ihn zunächst mit den Ausstattern zusammengebracht und speziell der Regisseur Terence Young, das war selber so ein, sag ich mal, ein Dandy, jemand, der sich in der Upper Class aufhielt. Und der hat Sean Connery sozusagen mit dieser gehobenen Klasse bekannt gemacht. Das heißt, er hat Sean Connery zu seinem Schneider geschickt, er hat ihn fein ausstatten lassen. Er hat ihn sozusagen das spüren lassen, was eben ein James Bond spüren würde, wenn er sich in der gehobenen Gesellschaft aufhält. Also er ist mit ihm in Clubs gegangen und hat sozusagen ihm diese Erfahrung vermittelt, die Connery selber nie gehabt hat, weil er selber aus armen Verhältnissen kam und eben sich niemals in der Haute-Volée aufhalten konnte oder musste. Und so ist sozusagen auch aus Sean Connery, zumindest was das Äußere her angeht, auch ein James Bond geworden. Athletisch war er schon vorher. Das war nicht nötig, ihn sozusagen da zu trainieren. Er hat also jetzt relativ viel mit dem damaligen Stuntman gearbeitet, der heißt Bob Simmons. Der hat das in seinen Erinnerungen geschrieben, wie sehr sie sozusagen die einzelnen Kämpfe und Übungen, wo er dann zu fallen hat und so weiter, da einstudiert haben.
Der Erfolg der Filme ist dieser klugen Auswahl des Hauptdarstellers zuzuschreiben. Aber noch ein anderer Mann ist von großer Bedeutung für den Erfolg der Filme, der Produktionsdesigner Ken Adam. Er hat die Ausstattung der Filmsets entworfen und somit den speziellen Bond-Look erfunden. Nach dem Erfolg des ersten Films hatte Adam keinerlei finanziellen oder kreativen Rahmen mehr, an den er sich halten musste.
Ich wollte die Wirklichkeit erfinden, die für das Publikum realer sei als die Wirklichkeit. Die Bond-Filme waren dafür ideal. Es gab keinen Zwang durch das Drehbuch. Man konnte erfinden. Nur der Himmel war die Grenze.
Für den Film »Man lebt nur zweimal« mieteten die Produzenten zwei Hubschrauber, um mit Ken Adam die von Ian Fleming beschriebenen Gegenden in Japan zu suchen. Ken Adam erinnert sich.
Wir haben in diesen 3 Wochen ungefähr 2/3 Japans abgeflogen, mit Hilfe eines Piloten, der nebenbei erzählte, er sei im Krieg Kamikaze-Flieger gewesen. Natürlich war er nie eingesetzt worden, aber ich sah, dass seine Hände zitterten. Wir suchten das Land nach Giftgärten und Schlössern im westlichen Stil ab, wie sie in Flemings Buch beschrieben wurden. Die Japaner hatten nie etwas von dergleichen gehört.
Ian Fleming, der sonst sehr genau recherchierte, hatte sich hier eher von seiner Fantasie leiten lassen. Die Filmemacher saßen in der Klemme und entschieden sich, die Geschichte völlig neu zu erfinden. Wichtig war es aber, etwas Spektakuläres mit einzubauen. Gegen Ende der Motivsuche flogen sie über eine Landschaft mit erloschenen Vulkanen auf der Insel Kyushu.
Es sah eher aus wie eine Mondlandschaft. Ich war ganz aus dem Häuschen. Abends im Hotel überlegten wir gemeinsam und kamen schließlich auf die Idee, das Hauptquartier des Bösewichts in einen dieser Vulkane zu verlegen, mit einem künstlichen Kratersee, der komplett verschiebbar wäre. Cubby schaute mich an und fragte, kriegst du das hin? Ich kritzelte ein wenig herum und sagte dann, für 1 Million Dollar? Ja. Cubby Broccoli erwiderte, okay, wenn du es für 1 Million hinbekommst, dann los.
Dieser Vulkan wurde das bis dahin teuerste Szenenbild aller Zeiten. 40 Meter hoch und 135 Meter im Durchmesser mit einer 23 Meter großen Schiebetür in Gestalt eines künstlichen Sees. 250 Handwerker arbeiteten jeden Tag der Woche in 12-Stunden-Schichten. Jedoch ging nicht immer alles so glatt wie bei diesem gigantischen Bau. Ken Adam erinnert sich gut daran.
Als wir die Szene in Feuerball drehen sollten, in der sich Bond plötzlich einem Hai gegenüber sieht, sagte ich Sean Connery, er solle sich keine Sorgen machen. Ich hatte einen Plexiglaskorridor im Becken gebaut, der den Hai abhalten würde. Was ich ihm zu sagen vergaß, war, dass in Nassau nur 6 Plexiglasplatten aufzutreiben gewesen waren, sodass der Korridor eine 4 Fuß breite Lücke aufwies. Aber ich hatte zur Sicherheit einen Taucher neben dem Loch postiert. Natürlich passierte genau das, was nicht passieren durfte. Der verdammte Hai entschied sich genau in dem Augenblick dafür, durch das Loch zu schwimmen, als der Taucher einmal nicht auf seinem Posten war. Ich sah, dass Sean den Hai für den Taucher hielt und wir brüllten alle, er solle das Becken verlassen. Nie zuvor hatte Sean einen solchen Abgang hingelegt. Wenn es möglich ist, auf dem Wasser zu laufen, dann war Sean an diesem Tag ziemlich nah dran.
You only live twice, or so it seems. One life for yourself and one for your dreams. it seems to me. Till one dream appears and love is its name.
Was immer wieder beschrieben wird, ist die besondere Familienatmosphäre am Filmset. Das war wohl von Anfang an so. Die amerikanische Fotografin Bunny Jeager erinnert sich an die Filmarbeiten von Dr. No.
Ich war von jedermanns Freundlichkeit beeindruckt. Vielleicht lag es daran, dass es überwiegend Briten waren. Jeder arbeitete sehr hart, von früh bis spät. Aber ich hörte nie ein lautes oder unfreundliches Wort, wie ich das aus Hollywood kannte. Das Witzigste war die Teezeit. Mehrmals täglich, auch mitten im Dschungel, klingelte ein Mann mit weißer Uniform und servierte jedermann Tee. Gebäck und Kuchen gab es auch noch dazu.
Der deutsche Schauspieler Clemens Schick spielt in Casino Royale einen der Leibwächter von Bösewicht Le Chiffre. Nachdem er 10 Jahre lang fast ausschließlich Theater spielte, hat seine Filmkarriere mit James Bond einen erheblichen Aufschwung genommen. In einem Berliner Café erzählte er mir von seinen persönlichen Eindrücken am Filmset.
Ich hatte im Vorfeld auch schon von diesem, damals dachte ich noch, Klischee der Bond-Familie gehört. Je näher ich mich dieser Produktion genähert habe, angefangen mit dem Casting, dann Kontakt zur Produktion, Barbara Broccoli, Tochter von Albert Broccoli, dem ersten Produzenten, dann der Kontakt zur Kostümbildnerin Lindy Hemming, ich glaube seit 10, 11 Jahren macht die Kostüme von Bond und so weiter. Dann der Producer, ein Neffe von Barbara Broccoli, hat ganz früher angefangen als Produktionsassistent und so weiter. Je mehr Leute ich kennengelernt habe, desto mehr habe ich erfahren, wie eng die miteinander verbunden sind, teils familiär. Und wenn sie nicht familiär, dann wie lange die schon zusammenarbeiten und wie das gewachsen ist. Dass heute sozusagen Leute in Positionen sind, die mal ganz früh als Praktikant in diesem Berufsfeld angefangen haben, in dieser Produktion. Und das macht meiner Meinung nach, so wie ich es erfahren habe, ganz stark die Atmosphäre bei diesem Bond-Dreh. Auf der einen Seite sehr tougher, sehr straighter Atmosphäre, weil alle wissen, um wie viel Geld es auch geht. Ne? Also, und trotzdem ist es ein sehr vertrauter und sehr entspannter Umgang miteinander. Und was mich am meisten beeindruckt hat, man trifft doch fast kaum Leute mit Allüren. Ich habe es erlebt, dass Barbara Broccoli, die im Grunde genommen die Chefin über eine Produktion ist, mit 300 Mann Tische abgewischt hat, weil irgendwelche Leute kamen und man zusammen was essen wollte. Niemand hätte sich dran gestoßen, wenn sie irgendjemand gesagt hätte, bitte wisch den Tisch ab. Aber das hat sie dann selber gemacht. Und das sind so Kleinigkeiten, die so eine Atmosphäre verbreiten. Ne?
James Bond ist in den Filmen der smarte Superagent, der durch die Welt jettet und stets beinahe unbeschadet aus den verzwicktesten Situationen herauskommt. Besonders angenehm und im Unterschied zu dem realen Agenten Ian Fleming, der immer knapp bei Kasse war, wird Bond von seinen Vorgesetzten mit viel Geld ausgestattet.
In diesem Umschlag befinden sich 1.000 Dollar, Mr. Bond. Abwehrend hob er seine Hand, als Bond etwas sagen wollte. Es handelt sich um Gelder, die wir den Kommunisten während der Schmidt-Kinaski-Affäre abgenommen haben. Diese Beträge verwenden wir bei Unternehmen, die wir gegen die Kommunisten durchführen, und man bittet sie, das Geld während ihres derzeitigen Auftrages auf die ihnen angenehmste Art auszugeben. Ich habe die Anweisung, Ihnen mitzuteilen, dass man es als ausgesprochen unfreundlichen Akt betrachten würde, wenn Sie sich weigerten. Reden wir also bitte nicht mehr darüber. Und als Bond den Umschlag immer noch zweifelnd in der Hand hielt, fügte er hinzu: Ich habe Ihnen ferner auszurichten, dass die Übergabe dieser Summe mit Wissen und Genehmigung Ihres Chefs geschieht. Bond sah ihn einen Augenblick aus zusammengekniffenen Augen an und grinste dann. Schließlich steckte er den Umschlag ein. Also gut, sagte er. Und herzlichen Dank, ich werde versuchen, es so auszugeben, dass es den Burschen am meisten schadet. Ich bin froh, über ein kleines Grundkapital verfügen zu können. Und besonderen Spaß macht es, wenn man weiß, dass es vom Gegner stammt.
So wird Bond im Roman Leben und Sterben lassen finanziell ausstaffiert. In den James-Bond-Filmen wird man den Helden niemals in einem Stau stehen oder am Schreibtisch stupide Büroarbeit verrichten sehen. Darin unterscheidet er sich von seiner literarischen Vorlage. Der Romanautor weiß jedoch sehr wohl um den Alltag eines Agenten. In Diamantenfieber schreibt Ian Fleming:
Bond blickte flüchtig auf seine Uhr. Es war 11.30 Uhr. Vergnügt dachte er an die Aktendeckel, die den Stempel streng geheim trugen und sich heute früh auf seinem Schreibtisch gestapelt hatten, die er jedoch freudig zurückgelassen hatte, als das rote Telefon ihn vor einer Stunde hierher befohlen hatte. Er war ziemlich überzeugt, dass er sich mit den Akten nicht mehr herumzuärgern brauchte. »Wahrscheinlich wieder eine Sache für Sie«, hatte der Chef des Stabes gesagt, als Bond ihn gefragt hatte. »Der Chef will vor dem Mittagessen durch keinen Anruf gestört werden und für zwei hat er sie bei Scotland Yard angesagt. Also, beeilen Sie sich.« Und Bond hatte nach seinem Jackett gegriffen und war in das Vorzimmer gegangen, in dem seine Sekretärin zu seiner Freude damit beschäftigt war, einen weiteren Stapel von Aktendeckeln mit dem Vermerk »dringend« einzutragen. »Ich gehe jetzt zu M«, sagte Bond, als sie aufblickte. »Und Bill glaubt, es wäre wohl wieder etwas für mich. Glauben Sie also nicht, Sie könnten sich das Vergnügen machen und meinen Schreibtisch mit dem Zeug verbauen? Meinetwegen schicken Sie es dem Daily Express.«
Das klingt sehr nach dem Wunschtraum eines Schreibtischagenten, wie Fleming es war. Endlich in die Welt hinaus und die grauen Akten hinter sich lassen. Nachdem er von M. einen neuen Auftrag erhalten hat, der Abenteuer und Gefahr zugleich bedeutet, kehrt Bond in sein Büro zurück.
Bonds Gesicht entspannte sich. »Schon gut, Bill«, sagte er. »Wenn das alles ist, lade ich Sie hiermit zum Mittagessen ein. Erstens bin ich sowieso an der Reihe und zweitens habe ich das Gefühl, diese Sache feiern zu müssen. Stellen Sie sich vor, den ganzen Sommer über keinen Schreibkram mehr. Wir gehen zu Scotts und bestellen Krebse und einen anständigen Rotwein.«
»Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me.
James Bond liebt das Exklusive auf jedem Gebiet, wie sein Erfinder Ian Fleming. Berühmt geworden ist sein von ihm kreierter Cocktail, den er im Roman Casino Royale zum ersten Mal präsentiert. Im gleichnamigen Kinofilm erklärt Daniel Craig das Rezept.
Ein trockener Martini.
Oui, Monsieur.
Warten Sie. Mit drei Teilen Gordons, einem Teil Wodka, einem Schuss Quinalilet, schütteln Sie es mit Eis und geben Sie einen Streifen Zitronenschale dazu.
Der Physiker Metin Tolan hat sich dem Drink wissenschaftlich genähert.
dass James Bond seine Wodka-Martinis schüttelt und nicht rührt. Da habe ich mir meine Gedanken darüber gemacht, warum das so sein könnte. Es gibt da schon Erklärungen, die meiner Meinung nach natürlich in Wirklichkeit richtig sind von Leuten, also von Barmixern. Das ist schon so. Ich habe mir eine eigene Erklärung ausgedacht, die so ein bisschen mehr auf James Bond auch eingeht, die auch physikalisch durchaus zu begründen ist. Aber ob das wirklich dann wirklich so im letzten Detail stimmt, das überlasse ich dann den Hörern, dass sie das beurteilen. Es gibt in der Physik den sogenannten Paranus-Effekt. Der geht folgendermaßen, wenn Sie ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen haben und das in einer Box schütteln und das nur lang genug schütteln, dann sind irgendwann mal die großen Teilchen oben und die kleinen Teilchen unten. Kennt man vielleicht von Müsli-Tüten. Da wundert man sich manchmal, dass die Nüsse oben sind, obwohl die doch am größten und am schwersten sind. Aber das kommt durch das Schütteln zustande. Das ist ein reiner Größeneffekt. Und nun ist es so, wenn Sie sich so ein Wodka-Martini mal genau angucken, sozusagen durch die Lupe, dann stellen Sie fest, das ist ein Gemisch aus großen und kleinen Molekülen. Die großen Moleküle, das sind mehr so aromatische, ringförmige Moleküle, hat man vielleicht schon mal im Chemieunterricht gehabt. Die sorgen also für den Geschmack. Und die kleinen Moleküle, das ist Alkohol, Ethanol, ist ein sehr kleines, kompaktes Molekül. Das sorgt also offensichtlich für die Wirkung. Also mit anderen Worten, auch ein Wodka-Martini ist ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen. Die großen sorgen für den Geschmack und die kleinen sorgen für die Wirkung. Und nun ist es so, dass meiner Meinung nach James Bond ein absoluter Genießer ist. Der lässt sich sein Wodka-Martini deswegen schütteln, weil dann die Geschmacksmoleküle leicht an der Oberfläche angereichert sind. Und er kann ja ohnehin nur immer einen Schluck abtrinken. Er hat ja dann gleich immer was vor, der kann ja nicht sein Wodka-Martini genießen. Und dieser eine Schluck, der soll optimal schmecken. Und James Bond ist meiner Meinung nach mit seiner feinen Zunge in der Lage, diese Unterschiede zu schmecken. Man sieht das in ganz vielen Ausschnitten, in ganz vielen Filmausschnitten, dass er ein absoluter Genießer ist, der sicherlich auf sowas Wert legt.
Ein Wodka Martini.
Geschüttelt oder gerührt?
Sieht aus, als ob mich das interessiert.
Das Klischee, Mr. Bond sei ein anspruchsvoller Genussmensch, wird von Ian Fleming selbst durchbrochen. Im Roman Feuerball lernt der Leser James Bond von einer ganz anderen Seite kennen.
Einen Tag, nachdem James Bond seine Kur beendet hatte und nach London zurückgekehrt war, nicht ohne am Abend vorher in doppelter Hinsicht höchste Befriedigung erfahren zu haben, in der Form von Spaghetti Bolognese und Chianti bei Luciens in Brighton und in der Gestalt von Miss Patricia Fearing auf den Rücksitzen ihres Kleinwagens oben in den Downs.
In den Filmen würde man so etwas niemals sehen. Es ist einfach nicht Bondian. Es gibt Dinge, die sind Bondian und Dinge, die sind es nicht. Und kopulierend auf dem Rücksitz eines Kleinwagens mit billigem Rotwein und Spaghetti Bolognese im Bauch ist es definitiv nicht. In der nächsten Stunde der langen Nacht geht es um Frauen und Erotik im Universum des James Bond und um die Rolle der Bösewichte in den Filmen und den Büchern des Ian Fleming. Weitere interessante Hinweise und Literaturtipps erhalten Sie auf der Homepage zu dieser Sendung unter www.deradio.de.